Die Zootierärztin Judith Wabnitz ist in der heutigen Folge mein Gast. Gemeinsam mit ihr sprechen wir über diesen spannenden Beruf als Tierärztin, aber auch über die vielen Herausforderungen im Umgang mit Zootieren. Sie hören Rangezoomt, Ihr Podcast mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und heute wird es bei uns ganz besonders spannend, denn wir gucken mal so ganz richtig hinter die Kulissen in einen Bereich, den Sie als Besucher des Zoos nicht immer so unbedingt mitbekommen. Es geht nämlich um die medizinische Versorgung der Zootiere. Und dazu habe ich die Zootierärztin am anderen Mikro, Judith Wabnitz. Hallo Judith.
Hallo.
Ja, dass man natürlich irgendwie auch mal für den Löwen einen Arzt braucht, ist völlig klar. Deswegen hat der Zoo auch einen eigenen veterinärmedizinischen Bereich, über den wir mit dir ein bisschen sprechen wollen. Aber fangen wir mal ganz zu Beginn an. Du bist Tierärztin, Tierarzt oder Tiermedizin muss man studieren. Aber am Ende, ich kenne den Tierarzt halt nur von der Katze oder vom Hund meiner Mutter. Wie wird man Zootierärztin?
Mit ganz viel Glück. Also man muss schon...
Das ist ehrlich.
Ja, es ist so. Es gibt nicht viele Stellen. Mhm. Und da bin ich natürlich auch sehr glücklich drüber, hier arbeiten zu dürfen. Und vorher war das so, ich war in einer Kleintierklinik tätig, habe da auch dann meine Weiterbildung zum Fachtierarzt für Kleintiere gemacht. Und über die Chirurgie, die ein großer Schwerpunkt von mir war, und die exotischen Heimtiere, Säugetiere, die Leute zu Hause haben, bin ich immer mehr damit in Kontakt gekommen. Und letztendlich durch eine Operation, die ich hier im Zoo durchgeführt habe, war dann der Wunsch auch immer größer, mich auf Zootiere weiter zu spezialisieren.
Ist das so ein bisschen irgendwie ich bin jetzt vorsichtig mit den Ausdrücken, aber ist das so ein bisschen Königsklasse? Also ich meine, man studiert Tiermedizin, man kriegt wahrscheinlich irgendwie anatomisch oder sowas von Löwen oder von größeren Tieren irgendwie was mit, aber dann am Ende wirklich mal so ein Tier auf dem Medizintisch oder auf dem OP-Tisch liegen zu haben, ist wahrscheinlich total selten, oder?
Ja, also es ist natürlich auch für mich was ganz Besonderes und ich weiß noch, mein erster Patient war unser Nashorn Rimbo und dann ist man auch erstmal beeindruckt und ja, man ist eigentlich auch dankbar, dass man mit diesen Tieren auch arbeiten darf, aber es ist für mich auch die Medizin, die da ganz spannend ist und ist ein bisschen unterschiedlich zu früher. Da war ich sehr spezialisiert auf die Chirurgie, auf bestimmte Operationen, auf bestimmte Tierarten. Jetzt ist es so, dass ich betreue hier alle Tiere. Ob Vogel, Reptilien, Säugetiere, ja. Ob groß oder klein. Das heißt, ich weiß immer nicht, wer der nächste Patient ist. Und das ist sehr, sehr vielfältig, aber hat natürlich auch einen ganz besonderen Reiz dabei.
Okay, da bekommt natürlich der Ausdruck der nächste bitte dann nochmal eine ganz andere Bedeutung, nicht an der Stelle, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Nochmal kurz zu der Ausbildung. Also muss man, wenn man Tiermedizin studiert, sich irgendwie auf eine Fachrichtung festlegen? Also eher Hund, Katze, Maus oder eher Kuh, Tier und Pferd?
Nein, muss man nicht. Also 11 Semester geht das Studium und da ist das so, dass wir alles lernen. Das heißt, ich habe auch Rind, Schwein und so weiter abgedeckt. Mhm. Das ist natürlich was, wovon ich jetzt profitiere, weil Wiederkäuer, Schweine, da kann ich immer noch mal drauf zurückgreifen. Aber es ist auch so, wir sind ausgebildet, Lebensmittel und so weiter, das gehört alles mit dazu. Ich hatte Prüfungen in Milch, gut, das Wissen... Ja, bei der Käsetheke sozusagen wende ich das noch an.
Ja, okay.
Aber ansonsten musste ich es halt im Studium lernen und auch Botanik und so weiter. Also es ist ein unheimlich vielfältiges Studium. Und man kann sich da schon spezialisieren durch Praktika. Das habe ich damals dann auch gemacht. Aber eine Entscheidung muss man nicht treffen. Das heißt, man spezialisiert sich, wenn man mit dem Studium fertig ist, trifft man die Entscheidung, für welche Tierart möchte ich tätig sein. Und kann dann noch Weiterbildung machen. Das heißt, man kann den Fachtierarzt für eine bestimmte Tierart machen oder Zusatzbezeichnung für bestimmte Spezialgebiete, so sage ich das mal. Also von daher, als Tierarzt kann man sich immer fort- und weiterbilden, da ist immer was zu tun.
Aber Zootierärztin war jetzt auch Liebe auf den zweiten Blick, also du bist nicht zur Uni gegangen und hast gesagt, irgendwann werde ich mal in einem Zoo arbeiten, das war jetzt nicht so das primäre Ziel, sondern hat sich, wie du gerade sagst, irgendwie durch den Arbeitsalltag ergeben.
Genau, also sagen wir es so, ich bin da eher realistisch und der Weg in den Zoo ist sehr schwierig und sicherlich denkt man sich als Tierärztin auch mal, boah, im Zoo zu arbeiten, das wär's. Aber der Weg dahin ist teilweise sehr schwierig, nicht alle schaffen das und die Plätze sind rar. Von daher war für mich so die Kleintiere, das hat mich schon auch immer sehr fasziniert und da habe ich den Schwerpunkt drauf gelegt.
Dann sprechen wir mal ein bisschen so über die Eckdaten, bevor wir noch etwas tiefer eintauchen in dieses ganze medizinische Thema. Für wie viele Tiere in der Zoom-Erlebniswelt bist du eigentlich zuständig? Kann man das genau sagen? Wobei, also Tierarten oder an der Zahl, wie viele es sind, ich weiß nicht, was kann man dann den Zuhörern mitgeben?
Also es ist so, dass wir für alle Tiere hier zuständig sind und ich halte die Zahl immer für relativ, weil ob ich jetzt 100 Fische oder 100 Nashörner hätte. Also das ist natürlich ein Riesenunterschied.
Schon ein Unterschied, ja.
Und von daher ist die Zahl für uns Tierärzte gar nicht so wichtig.
Die Arten denn schon, dass man sagt, wir müssen gucken, wir haben so und so viele verschiedene Arten, da müssen wir uns dann dementsprechend weiter und fortbilden?
Genau, also es ist tatsächlich bei den Arten für uns sehr wichtig, dass auch wenn neue Arten reinkommen, wir uns informieren, uns da austauschen, um da auch einen medizinischen Standard zu erstellen. Das fängt ja schon an, wenn wir Tiere aus anderen Zoos bekommen, welche Voruntersuchungen ordne ich an? Das heißt, wir haben hier einen geschützten Tierbestand, der natürlich auch gesund bleiben soll. Das ist ja eigentlich auch mit unserer Hauptaufgabe. Wir wollen gar nicht erst die Krankheiten therapieren, sondern wir wollen ja im Vorfeld, dass alles gesund bleibt. Und da müssen wir dann auch schon überlegen, welche Erkrankung könnte das Tier mitbringen? Welche Quervernetzung haben wir? Also es ist zum Beispiel so, dass eine Herpeserkrankung vom Zebra uns die Eisbären töten würde. Und dann gibt es aber auch Herpeserkrankungen bei den Schafen, wo wir Todesfälle bei den Elchen hätten. Das bedeutet, ich muss nicht nur die Erkrankung für die Tiere kennen, also für die Tierart, die es eigentlich betreffen würde, sondern auch die Quervernetzung.
Spannende Sache.
Ja.
Du sprichst von wir. Da schließt sich natürlich die Frage an, du bist keine Einzelkämpferin, sondern es gibt das Team Tiermedizin im Zoo. Also wie viele seid ihr eigentlich, die sich da kümmern?
Genau, also wir sind natürlich jeden Tag für die Tiere zuständig. Das kann eine Person gar nicht alleine leisten. Ich habe noch eine Kollegin, die Kim Detering, die hier vor Ort mich unterstützt. Und dann haben wir noch eine Tierarzthelferin, Tanja Piel. Und da haben wir halt unsere Aufgaben auch aufgeteilt. Und wir haben Unterstützung noch durch einen externen Kollegen. Das ist so wie wenn, ja, nächste Woche ist zum Beispiel ein sehr großer europäischer Tierärztekongress. Und da werden Kim und ich hingehen. Und dann brauchen wir natürlich hier vor Ort Unterstützung, weil es ist jetzt nicht in Deutschland der Kongress. Und da wird dann die externe Praxis, also der Kollege, der auch schon sehr viel Erfahrung im Zoo- und Wildtierbereich hat, uns dann vertreten.
Sprechen wir mal über deinen Arbeitsalltag. Wie haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorzustellen? Also wahrscheinlich ist jeder Tag doch ein bisschen anders, aber wenn man mal so sagen würde, was sind so die Kernaufgaben, die dich quasi irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten erwarten, kann man das beschreiben?
Also normal ist, dass ich nicht weiß, was der Tag bringt.
Okay.
Ich habe immer einen Plan und den habe ich am Ende des Tages dann doch nicht umgesetzt. Also fest steht 7 Uhr Start und danach probiere ich halt im Prinzip erstmal die Bürotätigkeiten zu erledigen. E-Mails schauen, dann, wie ich hatte ja vorhin schon angedeutet, mit den Transporten, da müssen wir schauen, muss noch was vorbereitet werden und so weiter. Und dann geht's auch schon relativ schnell auf die Visite, wo der Schwerpunkt dann auf den Tieren liegt, die vielleicht zu dem Zeitpunkt erkrankt sind. Oder wir haben auch viele ältere Tiere mit chronischen Beschwerden, wo man dann nochmal wieder nachschaut, sich ein Gefühl holt, wie es denen geht, ob soweit alles in Ordnung ist. Und von daher ist es unheimlich vielfältig, der Tag. Man kann das gar nicht so genau beschreiben, weil die Arbeit von mir ist zum einen am Tier, aber es ist unheimlich viel auch noch drumherum.
Gibt es denn jeden Tag irgendwie kranke Tiere oder ist es schon so, dass man sagt, ach, Wetter ist super, Sonne scheint, also im Grunde wie bei den wie bei den Menschen auch, dass es halt so Perioden gibt, wo ja, alle gesund sind, weil das Wetter schön ist oder sonst was, oder gibt es da schon so eine Routine, dass man sagen kann, irgendwas ist immer bei irgendeinem Tier?
Ja, würde ich schon unterschreiben. Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer.
Muss nicht immer schlimm sein, aber irgendwas ist immer. Aber ja, das gehört mit dazu.
Judith, du hattest es gerade schon angedeutet, wenn es um Krankheiten geht. Das ist natürlich mal so ein Themenblock, den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wohl spannend finden können. Die Frage danach, was für Krankheiten gibt's eigentlich bei Zootieren? Also ist es das übliche Husten, Schnupfen, Heiserkeit, was Menschen auch haben können? Oder gibt es spezielle Krankheiten, mit denen ihr euch hier auseinandersetzen müsst?
Also prinzipiell gibt es jede Erkrankung, aber wenn wir jetzt mal bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit bleiben, es ist schon im Winter dann mehr, dass wir zum Beispiel auch bei den Nashörnern dann mal einen Schnupfen haben, auch die Diagnose kommt durchaus mal vor. Dann ist es aber auch so, wir haben ja diese tollen Gemeinschaftsanlagen, das heißt aber auch, dass es mal ab und an zu Auseinandersetzungen kommt unter den unterschiedlichen Gruppen. Und dann kann das auch mal sein, dass ein Tier lahmt oder so. Das ist halt auch manchmal der Fall, dass die humpeln sozusagen. Und ja, ansonsten kommen natürlich, auch weil wir viele Tiere haben, die auch mal älter sind, es kommen mal Tumorerkrankungen vor. Also es ist wirklich alles möglich, was es so auf dem, ja, in der Tiermedizin gibt.
Ist das dann, also du hast gesagt, Ansteckung ist das eine, ist das aber auch so wetterabhängig? Also ich denke jetzt mal an die Affen, Schimpansen zum Beispiel, die sind uns Menschen ja recht ähnlich. Wenn dann so das Wetter kippt, es war noch total warm und plötzlich regnet es viel, dass man dann die normale Erkältung kriegt, sind das auch, ist das auch üblich?
Ja. Also gerade bei den Menschenaffen ist es durchaus möglich, dass die sich eine ganz klassische Erkältung holen. Deswegen hatten wir jetzt natürlich auch große Sorgen in der Corona-Zeit, weil die Menschenaffen da natürlich auch Erkrankungen bekommen können, die wir auch bekommen können. Das heißt, die haben noch einen ganz anderen Hygienestandard als Tierarten, die sich vielleicht nicht anstecken können.
Musstest du dann auch Corona-Tests bei den Tieren machen?
Ja, der geht aber über den Kot bei den Tieren. Weil die wenigsten Tiere lassen sich das Stäbchen in die Nase stecken.
Das glaube ich gerne. Ich finde es auch nicht ganz so angenehm. Muss das auch recht regelmäßig.
Ja.
Aber da können wir im Grunde überleiten zu einem Thema, was wahrscheinlich auch viele spannend finden. Also wir reden gerade über die Krankheiten, aber wie sich das bei so einem Arzt gehört, die müssen ja irgendwie diagnostiziert werden. Das mag ja jetzt vielleicht irgendwie bei dem Esel, der im Grimberger Hof steht, noch relativ ähnlich sein, wie man das aus einer Tierarztpraxis kennt. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, du diagnostizierst das Nashorn, wie geht denn das eigentlich?
Also das ist tatsächlich, die Diagnostik ist im Zoobereich teilweise ein Problem, in dem Sinne, dass die Tiere es dann nicht zulassen. Wir beobachten die Tiere sehr eng, da machen die Tierpfleger auch einen super Job, weil die kennen die Tiere. Die können mir sagen, jetzt zum Beispiel bei unserer Orangdame, die ja schon ein bisschen älter ist, die Kasi, die wollte jetzt gestern Mittag, also lieber nicht auf die Anlage. Dann zieht sie sich etwas zurück, aber dann können die Tierpfleger mir sagen, nee, die war jetzt die letzten 3 Tage bei dem schönen Wetter, war die draußen auch länger als sonst. Die ist jetzt einfach nur müde, die hat normal gefressen, das Verhalten ist sonst normal. Das ist für mich schon mal eine wichtige Info, ob da jetzt mehr dahinter stecken könnte oder nicht. Und da ist halt auch die Beobachtung. Ich kann vom Auge her kann ich ja schon sehen, wie ist die Atemfrequenz, ist das Fell verklebt, ist der Bauch normal, wie ist überhaupt der Ernährungszustand, geht's in die Richtung von einer chronischen Erkrankung. Da habe ich über die Beobachtung schon unheimlich viele Möglichkeiten, aber manchmal muss ich tatsächlich auf Diagnostik zurückgreifen. Bei vielen Tieren hier im Zoo ist es dann doch eine Vollnarkose, weil aktuell Ultraschall beim Löwen, gut, da muss ich eine Vollnarkose machen, das ja, wäre sonst viel zu gefährlich. Bei anderen Tieren wie bei den Seelöwen haben wir das trainiert. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, Seelöwen können auch beißen,
ja,
aber da haben die Tierpfleger.
Das will ich mir dann, aber gar nicht vorstellen eigentlich, dass die auch beißen können.
Aber da haben die Tierpfleger das dann mit denen erstmal getrainiert. Mit einem Dummy wird das denen beigebracht, dass die erstmal sehen, dass dort das, was sie berührt, Ultraschallgel, das sind alles so Sachen, das müssen die erstmal kennenlernen, die Tiere.
Und ist das so ein wichtiger Austausch? Also wir hatten ja in einer der anderen Folgen auch mal mit dem Jan Schiller gesprochen, der ja Tierpflege macht. Muss es ganz Hand in Hand gehen, Tierpflege, Tiermedizin, dass man sich austauscht, um da dann auch schon zu sagen, gut, eine Narkose können wir uns klemmen, wir sind uns relativ sicher, dass
genau, läuft also definitiv. Genau so? Also das eine kann ohne das andere nicht und es ist super wichtig, dass das zusammengearbeitet wird, weil als Tier hat man ja seine Bezugsperson hier im Zoo. Und die Tierpfleger trainieren mit dem Tier das ein, dass sie das kennenlernen. Und es ist ja teilweise schon so, dass Handschuhe tragen schon für manche Tierarten was ganz Gruseliges ist. Das müssen die erstmal kennenlernen. Das sind also ganz viele kleine Schritte, die die Tierpfleger vorher machen, damit die das schon mal entspannt und mit der vertrauten Person kennenlernen. Und irgendwann lernen die dann, dass zwei Personen da stehen. Das ist dann auch immer noch ein Tierpfleger. Und wenn das gut klappt, dann komme ich dazu. Dann ist nämlich der Tierarzt auf einmal da. Dann ist nicht nur das Tier nervös, sondern auch der Tierpfleger, weil der hat total toll trainiert, möchte mir natürlich auch zeigen, was er trainiert hat. Und dann sind aber beide aufgeregt. Dann muss man erstmal davon ausgehen, dass das Tier auch merkt, dass der Tierpfleger jetzt nervös ist. Also irgendwas ist komisch. Dann funktioniert es vielleicht nicht. Das heißt, wir müssen aber da auch oft zusammenarbeiten, dass wir erstmal Routine in die Situation reinkriegen, dass ich dann auch die Untersuchung machen kann.
Aber die Tierärztin ist dann nicht aufgeregt. Das hast du jetzt aufgespart. Es ist dann nur der Tierpfleger und das Tier aufgeregt. Du bist da nicht aufgeregt. Oder gibt es schon so Situationen, dass man sagt, oh, jetzt muss ich, also ein bisschen aufgeregt bin ich da auch mal.
Ja, bei den Narkosen bin ich natürlich aufgeregt. In der Situation beim Tiertraining nicht. Da ist ja mein Part, der einfache Part. Ich bin nur für die Diagnostik zuständig und ein Ultraschall regt mich nicht auf in dem Moment. Ja. Also das weiß ich dann, aber es sind halt super kleine Schritte, weil am Anfang ein Ultraschall, da hält man den Schallkopf nur drauf. Da kann ich als Tierärztin noch gar nichts sehen, weil ich brauche schon 5 bis 10 Minuten dann teilweise, um was vernünftig im Bauchraum darstellen zu können. Und das sind Sachen, die muss man denen erstmal beibringen. Aber ja, aufgeregt. Oder naja, sagen wir es so, mit einem gesunden Maß an
Respekt,
das ja, ist wohl genau. Eher. Also Aufregung wäre kontraproduktiv, dann wäre man abgelenkt, aber Respekt sollte man definitiv haben.
Also ich bin schon ganz aufgeregt, wenn wir nur drüber sprechen, bin ich ehrlich. Da habe ich mal eine andere Frage noch. Ich erinnere mich, ich war mal mit dem Hund meiner Mutter beim Tierarzt und wir haben die Praxis betreten, da war er schon zurückhaltend. Als die Tür aufging und der Tierarzt der nächste bitte rief, jankte er nur noch und war völlig fertig, also ja. Auch Tiere haben klassisch Angst vorm Tierarzt. Also nicht alle, aber einige. Ja. Wie ist denn das hier? Kennen dich die Zootiere als Tierärztin auch und sagen, schnell weg?
Ganz unterschiedlich. Also ich finde es selber sehr faszinierend, wenn man beim Beispiel Hund bleibt, die kommen manchmal noch nicht mal in die Praxis. Und hier ist es so, es wird geklopft und Rimbo, das Nashorn, stellt sich bei uns hin quasi und lässt sich dann auch anfassen und untersuchen. Und das ist schon was, wo ich sage, die Tiere haben bei uns ja immer die Möglichkeit auch zu sagen, nee, heute komme ich nicht. Mhm. Aber es ist für sie ja auch eine Art Beschäftigung. Und die möchten dort dann auch das erfüllen. Und das finde ich sehr faszinierend, dass das halt gut klappt. Also die wenigsten Hunde, die kommen in die Praxis und springen auf den Tisch. Aber die meisten Tiere hier führen das tatsächlich durch, aber halt durch dieses Training.
Bleiben wir nochmal bei der Diagnose. Du hast gerade schon über Ultraschall gesprochen, das ist das eine. Aber welche modernen Hilfsmittel nutzt du eigentlich bei den Tieren? Also ich sag mal so, wenn ich Rücken habe, muss ich jetzt MRT. Es gibt CT-Untersuchungen und so weiter. Im Prinzip gibt's das für Tiere auch. Macht ihr das hier oder müsst ihr da Unterstützung euch anfordern? Also wie sieht sowas aus? Wir wissen, auch große Tiere, der Löwe oder sonst was, wird dann in Narkose gelegt. Aber wie geht's dann weiter?
Genau, also es ist so, dass wir unterschiedliche Sachen hier vor Ort machen können. Das fängt mit einer Blutentnahme an. Jetzt diese Woche beim Trampeltier die Blutentnahme, das geht dann ohne Narkose, ohne Sedierung, die lässt das brav zu. Blutentnahme jetzt bei zum Beispiel einer Antilope, das funktioniert dann nicht. Da brauche ich dann schon eine Narkose für, um Blutabnahmen tätigen zu können. Wir haben hier Ultraschall und Röntgen, das kann ich hier vor Ort machen, aber es kommt sicherlich auch Situationen, das hatten wir jetzt bei einer Hyäne zum Beispiel, die hatte eine Lahmheit, die nicht auf Medikamente angesprochen ist, und da hatte ich dann Kontakt mit einer Tierklinik aufgenommen, weil auf den Röntgenbildern, also da war der Verdacht, dass sie sich dort was verletzt hatte im Schulterbereich, und da waren wir im CT. Das ist natürlich dann auch, ja, da hat man auch Respekt mit der Hyäne auf der Autobahn, mit einer Hyäne in Narkose im CT. Das ist sehr viel Verantwortung, weil man möchte natürlich nicht, dass das Tier aufwacht, natürlich, wenn es in der Tierklinik wäre. Aber die Narkosen sind gut steuerbar, und das ist also alles gut planbar. Aber da bin ich natürlich den Kollegen hier in der Umgebung sehr dankbar. Ich habe unterschiedlichste Fachtierärzte, die mich auch unterstützen, sei es Fachtierärzt für Pferde oder für Radiologie, für diese Diagnostik und so weiter. Und darauf kann ich zurückgreifen, und dann melde ich uns dort an, und dann dürfen wir vorbeikommen, und das ist natürlich perfekt.
Das ist hochgradig spannend. Du hast gesagt, Chirurgie war ja auch mal irgendwie dein Schwerpunktthema an der Stelle. Jetzt kann es ja auch mal kann ja mal passieren, aufgrund von Verletzungen oder anderen Erkrankungen, dass Tiere operiert werden müssen.
Ja.
Machst du das?
Ja, zum Teil. Also es ist schon so, also Chirurgie ist immer noch das, was ich sehr gerne mache, und ich operiere auch bei den Kleintieren aktuell noch weiter, weil Chirurgie ist ein Handwerk. Das heißt, das muss man sich auch erhalten. Wenn man da 5 Jahre nicht operiert, dann würde man das auch so ein bisschen, ja, in Vergessenheit kriegen sozusagen. Hier im Zoo ist es aber schon so im Idealfall, dass ich chirurgisch nicht tätig werden muss. Es sind öfter eher mal so Kastration, die wir dann machen, oder es sind halt andere Operationen. Aber da ist es sehr häufig so, dass wir, wenn wir es planen können, dass wir mehrere Tierärzte sind und dass ich dann hier als Tierärztin, weil ich die Verantwortung für die Tiere habe, auch die Narkose übernehme. Also nicht nur die Verantwortung für die Tiere, sondern auch für die Mitarbeiter. Und dann muss ich ja manchmal schweren Herzens auf die Chirurgie verzichten. Aber natürlich geht es mir halt darum, dass die Tiere da von der Narkose her betreut sind. Und das ist was externe Tierärzte nicht immer leisten können, weil die ja zwar für die Chirurgie, für das, was operiert wird, das ist bei Säugetieren sehr ähnlich, die Narkosen dann nicht mehr.
Kannst du sagen, welches Tier du zuletzt operiert hast?
Ja, ein Hund mit einem Kreuzbandriss, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Frage.
Was der eigene?
Ein Waschbär.
Ein Waschbär.
Der hatte eine chronische Augenerkrankung, und das Auge habe ich dann entfernt. Und das ist jetzt, ob ich jetzt das Auge bei einer Antilope entferne, bei einem Waschbär oder bei einem, hier die Kasi zum Beispiel, da hatte ich damals auch mal das Auge entfernen müssen. Da ist es so, das ist chirurgisch sehr ähnlich, aber die Narkosen sind natürlich total unterschiedlich. Also nicht alles ist dann nur ein kleiner Hund oder sowas, sondern das ist schon sehr, sehr unterschiedlich und muss man jedes Mal anpassen. Und da sind natürlich auch Narkosemedikamente gefragt, die in einen Pfeil passen. Also das ist so das nächste Problem im Zoo, dass ich viele Medikamente, es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe natürlich Tabletten zur Verfügung, da sind die Seelöwen total praktisch, da tut man die Tablette in den Fisch und die schlucken das ab und haben das gar nicht mitbekommen. Bei Menschenaffen sieht die Sache schon anders aus, das muss man wirklich klein machen, das Medikament, weil ansonsten holen die sich das wieder raus und schauen sich das genau an. Das funktioniert da nicht. Da muss ich natürlich schauen, welche Tablette darf man überhaupt zerteilen und zerkleinern. Und da haben wir auch ganz viel unterschiedliche Vorlieben. Also ich habe manchmal vom selben Wirkstoff, das habe ich dann in Tablettenform da, in Flüssig, in Pulver, in Granulat, weil irgendeine Tierart wieder irgendwas hier nicht mag. Und da sind die halt sehr unterschiedlich und die Waschbären, die mögen dann alles, was süß und lecker ist. Da ist das meistens unproblematisch. Und ja, bei den Eisbären, die nehmen dann lieber die Wurmkur im Prinzip von den Pferden mit Apfel-Zimt-Geschmack. Also das ist halt immer sehr unterschiedlich, weil wir sind ja darauf angewiesen, letztendlich, dass sie es freiwillig fressen.
Judith, ein Thema hier zu diesem Bereich Diagnose, Operation, Behandlung, die natürlich immer alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Es kann ja mal sein, dass es alles nichts mehr bringt, ja. Dass man auch nicht helfen kann. Da ist der Tierarzt anders als jeder andere Mediziner in der Situation, das beenden zu können. Mhm. Wie läuft sowas? Vor allen Dingen, was macht das auch mit dir? Also ich würde ja nie behaupten, dass man irgendwie kaltschnäuzig diese Tätigkeit durchzieht, sondern wie funktioniert das im Großen und Ganzen? Beratet ihr euch da lange? Musst du da schnell handeln? Muss das gut überlegt sein? Ist das schwer für dich selbst?
Also es ist so, dass es nie eine einfache Entscheidung ist. Mhm. Es kommt auch immer auf das Individuum in dem Moment an. Also ich sage immer pauschal, wenn ich das Sterben beenden kann, sehr gerne. Also wenn es nicht mehr um Leben geht, sondern um Sterben, dann kann man das abkürzen, dann muss da kein Tier durch. Aber es ist sehr individuell, die Entscheidung, ab wann das Leben auch nicht mehr lebenswert ist, weil wir haben hier auch Zootiere, die teilweise erst sehr spät Symptome zeigen, wo ich tatsächlich mit der Diagnostik dann in dem Moment auch zu spät komme, beziehungsweise wenn ich die Diagnostik mache, dass ich sage, es geht so nicht weiter, das Tier muss erlöst werden, der weitere Weg hat mit Schmerzen nur noch zu tun und wäre eine Qual. Und dann bespricht man sich aber auch mit den Tierpflegern, weil das ist das, ich sehe die Tiere natürlich nicht den ganzen Tag über. Ich kann das nicht beurteilen in dem Moment, wie viel vom Verhalten noch normal ist und wie sehr die mit der Situation nicht zurechtkommen. Und das ist immer in Absprache auch mit den Tierpflegern. Manchmal, das ist eigentlich, ich sage jetzt am schönsten, ist es eine ganz eindeutige Entscheidung. Und bei anderen muss man halt beobachten und auch, da tut man sich wirklich schwer, gerade um die Tiere, für die man lange gekämpft hat, ja, die in der Therapie waren, wo man dann halt auch probiert hat, die zu heilen. Aber irgendwann muss man auch einsehen, dass man das nicht schafft. Und aber umso wichtiger ist für mich hier auch die Diagnosefindung, weil ich kann diese Entscheidung der Euthanasie, kann ich dann gut treffen, wenn ich eine Diagnose habe, von der ich weiß, es geht einfach nicht weiter, so sieht jetzt der Weg aus und das möchte ich dem Tier ersparen. Und deswegen steht eigentlich immer vor der Entscheidung der Euthanasie noch die Narkose an, wo wir dann schauen, was können wir machen. Mhm. Aber es ist immer ein sehr emotionaler Moment und auch für mich, wo ich die Tiere ja nicht so eng betreue wie die Tierpfleger, es ist trotzdem auch immer traurig, aber auf der anderen Seite eine Möglichkeit, den Tieren wirklich auch Leid zu nehmen, ja.
Kommen wir jetzt zum Ende nochmal zu einem Thema, was wir aber jetzt nur nochmal anreißen hier. Ich würde nämlich ganz gerne mit dir zu diesem Themenkomplex vielleicht in einer anderen Folge mal einen Spaziergang durch den Zoo machen. Da können wir das dann auch gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch etwas genauer beschreiben. Es geht um Altersmedizin, Geriatrie bei Tieren. Mhm. Ich glaube, ihr habt ein paar Senioren hier im Zoo, oder?
Definitiv, ja. Also das ist im Zoo so, dass die Tiere haben ja bei uns all-inclusive. Die haben das Futter, was sie bekommen, die haben die Haltungsbedingungen, keine natürlichen Fressfeinde. Das heißt, sie können bei uns tatsächlich älter werden, als man das statistisch wird sozusagen, wenn wir jetzt beim Beispiel bei Kasi zum Beispiel, unserer Orang-Utan-Dame in der Asienwelt reden, die ist jetzt dieses Jahr 60 geworden, realistisches Alter, sonst eher so um die 40. Aber im Zoo sieht das natürlich ganz anders aus. Wir können die Tiere hier auch betreuen. Auch sie bekommt bestimmte Unterstützungen von uns, Medikamente auch, damit sie so fit ist. Und das ist halt auch schön zu sehen. Und auch ja so eine Art Physiotherapie hat sie zum einen, weil sie mit dem Dodi zusammenlebt, der Jungspund, der aktiviert sie auch nochmal, dass sie auch klettert und sich alles anschaut. Aber ich finde gerade die Alten, die haben so einen besonderen Charme. Also Kasi klopft ja auch an, wenn sie von der Anlage wieder runter möchte, also von draußen wieder rein möchte. Ja, und ganz ehrlich, das kann man den älteren Tieren ja auch zugestehen. Da würde jetzt kein Junger mit durchkommen. Die haben andere Regeln. Aber bei so einer alten Dame, ich meine, wer kann denn da schon Nein sagen?
Aber das ist doch für den tiermedizinischen Bereich auch eine besondere Herausforderung, oder? Weil ich weiß nicht, wird dazu geforscht oder ist man da Teil eines Forschungs- und beschreibenden Prozesses halt eben auch für andere Zoos und für die Veterinärwissenschaft?
Genau, also es ist in der Zootiermedizin so, dass es nicht dieses Standardwerk gibt. Wenn ich danach was wissen möchte, muss ich unheimlich viel Literatur schauen, mit anderen Kollegen auch sprechen. Und das, was wir hier an Daten sammeln im Zoo, das ist so, dass wir das weltweit im Prinzip zur Verfügung stellen. Wir haben da die Möglichkeiten des Austausches. Das heißt, nicht nur die Zootiere profitieren davon, sondern wir können das auch an die Forscher außerhalb weitergeben. Da weiß man dann auch schon bestimmte Erkrankungen, Diagnostik, Therapien und so weiter, was funktioniert, was kann man da umsetzen, worauf muss man achten. Und dass es wirklich, wie die Zoowelt vernetzt ist, wie viel Informationen da weitergegeben werden, das ist, hatte mich damals auch selber überrascht und das ist ganz faszinierend und es ist aber auch ganz wichtig.
So, am Ende einer Podcast-Folge stelle ich ja eigentlich immer die Frage nach Lieblingstieren oder besonderen Tieren. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass alle natürlich hier immer sagen, wir haben keine Lieblingstiere und alle sind toll. Das ist auch richtig. Aber bei dir ganz konkret muss ich natürlich nachfragen. Da gibt's so ein, wie schrieb es die WHZ, eine Liebesbeziehung zu Ernie.
Ja, sehr schön formuliert. Ja, es ist tatsächlich beim Flusspferd Ernie so, dass ich den schon aus Kinderzeiten kenne. Ja. Also ich komme hier aus der Region und ich weiß, wie ich mit meinen Eltern hier im Zoo war. Und das ist natürlich schon eine sehr besondere Erinnerung. Und dass er jetzt zu den Tieren gehört, die ich betreuen darf, das ist natürlich toll. Und er ist auch, muss man sagen, sehr charismatisches Tier.
Ja.
Und wenn ich bei ihm bin, dann gehe ich auch noch mal da extra hin und sag ihm Hallo, ja.
Dann grüß ihn ganz lieb von uns allen, die wir zuhören. Judith, ich bin etwas geflasht, weil ich eigentlich noch gerne eine Stunde mit dir weiterreden würde. Und ich glaube, behaupten zu können, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer würden noch eine Stunde weiter zuhören. Aber unsere Zeit für heute ist zu Ende in dieser Rangezoomt-Folge. Wir verabreden uns aber und dann gehen wir vielleicht auch Ernie zusammen besuchen.
Dann machen wir das.
Sind wir draußen im Zoo unterwegs und dann können wir uns gerade zum Thema Altersmedizin das eine oder andere vielleicht auch nochmal konkret anschauen und den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben. Ganz lieben Dank für deine Zeit, war toll.
Ja, sehr gerne, dankeschön.
Informationen erhalten Sie natürlich auf unserer Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.